HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat eine halbe Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Großes Familientreffen und Diskussionsforum. Juden feiern in Berlin den Gemeindetag. Militärrabbiner für die Bundeswehr. Der Zentralrat der Juden und die Bundesregierung unterzeichnen einen Vertrag über Militärseelsorge. Und Reisen trotz Feiertag. In Tel Aviv gibt es jetzt einen Schabbatbus. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, wann eigentlich ein Jude religiös ist. Zu unserem ersten Beitrag. Vor gut zwei Wochen haben sich mehr als 1000 Männer und Frauen aus jüdischen Gemeinden bundesweit in Berlin zum zentralen Gemeindetag getroffen. Der Bundespräsident kam auch, außerdem Minister und Vertreter von Parteien. Ganz wie das so ist bei großen religiösen Veranstaltungen. Und doch, wenn das Motto lautet, in Deutschland zu Hause, und wenn der einladende Zentralratspräsident Schuster erklärt, die Koffer bleiben ausgepackt, dann zeigt das, dass es noch immer nicht selbstverständlich ist, dass Juden sich in Deutschland auch zu Hause fühlen, gerade angesichts des wachsenden Antisemitismus und der zunehmenden Zahl von Übergriffen auf Juden. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist allen noch zu gut in Erinnerung. Und so war auch die äußere Szenerie beim Gemeindetag in Berlin nicht gerade entspannt.
In dem großen Hotel in Berlin City West herrscht Ausnahmezustand. Auf der Straße sichert Polizei in Uniform und Zivil das Areal ab. Vor der Tür stehen schwere gepanzerte Limousinen. Sicherheitspersonal mustert jede Person, die in die Lobby hineintritt. Dort wird man allerdings von einem großen Banner mit Shalom begrüßt. In den Gängen wuselt es von Menschen, die meisten adrett gekleidet, fast schon gediegen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat zum Gemeindetag nach Berlin eingeladen. Häufig tragen Männer eine Kippa. Orthodoxe, konservative und liberale Jüdinnen und Juden treffen sich hier. Immer wieder rennen Kinder durch die Grüppchen, die weiten Gänge entlang. Mittendrin sitzen zwei Seniorinnen, sie haben gerade etwas gegessen.
Das ganze Angebot hier von den Sessions ist dann hochinteressant, sich das mal anzuhören, ne?
Die Teilnehmerin Dalia Rado findet dennoch, dass es trotz des Rahmenprogramms von Diskussionen und Vorträgen hier nicht nur um Politisches geht.
Das ist ein großes Treffen hier, wo man viele Menschen wiederfindet, die man lange, lange nicht gesehen hat. Das ist also auch ein großer Aspekt.
Denn wo würde sich schon so eine Gelegenheit bieten, mit Jüdinnen und Juden aus dem ganzen Land zusammenzukommen?
Dann wird auch sehr, sehr viel diskutiert, natürlich über die Themen, die man gehört hat. Dann ist man vielleicht einverstanden oder nicht einverstanden. Eine unserer Bekannten, die war auch enttäuscht, die fand das nicht so schön.
Generell herrsche eine sehr gute, gelöste Stimmung, fast wie eine große Familie, bekräftigt Dalia Rado. Zur Eröffnung sprach sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klar gegen Judenhass aus. Jeanette Hoffmann, die langjährige Freundin von Dalia Rado, hat den Auftritt jedoch sehr kritisch gesehen.
Die Politiker, die hierher kommen, die sagen uns alles das, was wir im Grunde genommen gerne hören möchten. Ob sie es umsetzen, bezweifle ich. Zu Steinmeier kann ich Ihnen nur sagen, am Anfang, als ich gelesen habe, dass er hier eingeladen ist, habe ich gedacht, wo, warum?
Sie war tief von ihm enttäuscht, als er vor einigen Jahren bei einem Israel-Besuch auch das Grab des ehemaligen PLO-Führers Yasser Arafat besuchte. Der Geschäftsführer des Zentralrates, Daniel Bothmann, zieht hingegen eine positive Zwischenbilanz.
Es ist sehr spannend, es ist sehr aufregend, es ist vor allen Dingen diskussionsreich und mit viel positiver Energie.
Bei den rund 1000 Teilnehmenden fällt tatsächlich die gelassene Stimmung auf. Ein einziges Thema lässt sich nicht ausmachen, auch wenn der Anschlag von Halle in diesem Jahr viele hier beschäftigt. Die Aussage, ob Deutschland wirklich noch Heimat für Jüdinnen und Juden sein kann, wird zwar kontrovers diskutiert, aber es herrscht der Tenor, natürlich gehören wir dazu. Lars Umansky ist Vize der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und sieht ein anderes Thema vordergründig.
Es ist ein großes Problem der jüdischen Gemeinden, die Überalterung tatsächlich. Also wenn wir uns die demografischen Zahlen angucken, dann ist es tatsächlich so, dass die Pyramide andersrum ist, als wie sie eigentlich sein sollte. Und was ich halt beispielsweise oft gehört habe, auf den Sofas, in den Ecken, ist, ja, wie kriegen wir denn junge Leute zu uns in die Gemeinde?
Das wird in den kommenden Jahren eine zentrale Frage sein. Denn neben der zugespitzten Lage mit den neuen Rechten in Deutschland müssen sich die Gemeinden auch reformieren. Der Gemeindetag als junges Instrument in der Geschichte soll den Anstoß dafür geben.
Großes Familientreffen und Diskussionsforum. In Berlin haben sich kürzlich rund 1000 jüdische Gemeindemitglieder zum Gemeindetag des Zentralrats der Juden getroffen. HR2-Reporter Miron Tenenberg hat die Tagung für uns beobachtet. Und der Gemeindetag hatte dann noch einen speziellen politischen Akzent. Für den Zentralrat der Juden bedeutet die Beheimatung von Juden in Deutschland auch eine aktive Beteiligung in der Politik und in demokratischen Strukturen. Und dazu gehört auch die Beteiligung von jüdischen Rabbinern an der Militärseelsorge. Die gab es bisher nicht. Und dazu wurde auf dem Gemeindetag ein Staatsvertrag unterzeichnet zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden.
Es sei ein historischer Tag, betonte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Einst waren Militärrabbiner Teil deutscher Streitkräfte. In vielen westlichen Armeen der NATO sind sie eine Selbstverständlichkeit. Nach der Shoah war dies in Deutschland nicht mehr vorstellbar. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Situation geändert. Schuster stellte fest:
Wie die Bundeswehr ein Teil des demokratischen Deutschlands ist, ist dies auch die jüdische Gemeinschaft. Wer sich als Teil einer demokratischen Gesellschaft versteht, möchte und sollte auch Verantwortung übernehmen.
Es gehe dabei nicht allein um die Betreuung der etwa 300 Angehörigen jüdischen Glaubens in der Bundeswehr.
Wir möchten für die jüdischen Soldaten in der Bundeswehr da sein und wir möchten auch in die Bundeswehr positiv hineinwirken. Die Rabbinerinnen und Rabbiner werden Ansprechpartner für alle Soldaten sein. Es wird nicht nur um die Seelsorge für jüdische Soldaten gehen, sondern um Unterstützung aller Soldaten. Ich bin davon überzeugt, dass Soldaten, die sich mit einem Rabbiner austauschen und jüdische Feiertage einmal selbst miterlebt haben, weniger anfällig sind für antisemitische Ressentiments.
Nach den Verbrechen von SS und Teilen der Wehrmacht schien es zunächst undenkbar, dass Juden jemals wieder in einer deutschen Armee Dienst tun würden. Die etwa 300 Soldatinnen und Soldaten jüdischen Glaubens, die heute in der Bundeswehr tätig sind, wertete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Symbol für die Demokratie. Die Unterzeichnung des Staatsvertrags sei ein starkes Zeichen für eine vielfältige und offene Bundeswehr, aber auch Verpflichtung. Vor dem Hintergrund der jüngsten extremistischen Vorfälle betonte sie:
Wir dulden keinen Antisemitismus in unserem Land. Und dieses Bekenntnis gilt natürlich, und ich sage es, ganz besonders auch für unsere Bundeswehr. Es gilt aber auch, dass wir uns nicht damit begnügen dürfen, von dem einen oder anderen einzelnen Fall zu reden, sondern dass wir in Prävention und in Reaktion ganz deutlich machen müssen, dass die Bundeswehr als Organisation, als der Ort insbesondere einer sein muss, der vielleicht sogar beispielhafter als andere gegen Extremismus und gegen Rechtsextremismus vorgeht.
Als Initiator des Abkommens freute sich der liberale Rabbiner Walter Homolka, dass der Staatsvertrag nun unterzeichnet wurde.
Es ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Stabilität für jüdische Soldaten, eine Ermutigung und insgesamt für alle Soldaten bedeutet, wir haben die Militärseelsorge eine große Hilfe und da werden nun auch Jüdinnen und Juden ihren Beitrag leisten.
Wenn der Deutsche Bundestag Anfang 2020 dem Vertrag zugestimmt hat, sollen im kommenden Jahr 10 Militärrabbiner ihren Dienst aufnehmen. Der Zentralrat wird die Kandidaten vorschlagen. Die Auswahl erfolgt durch die Bundeswehr selbst. Auch für die seelsorgerische Betreuung muslimischer Soldaten solle in naher Zukunft gesorgt werden, versprach die Verteidigungsministerin. Allerdings fehle es an einem zentralen Ansprechpartner der verschiedenen muslimischen Gemeinschaften.
Die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden haben kürzlich einen Staatsvertrag unterzeichnet über die Einrichtung einer jüdischen Militärseelsorge in der Bundeswehr. Sigrid Hoff war das mit den Details. Du sollst den Feiertag heiligen. Das Schabbatgebot ist für orthodoxe Juden ein wichtiges Gebot und es schließt ein, am Schabbat nicht zu reisen. Das führte in Israel immer wieder zu Konflikten zwischen strenggläubigen und säkularen Juden, denn am Schabbat fahren auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Das galt bis zuletzt auch fürs mehrheitlich säkulare Tel Aviv. Dort hat allerdings die Stadtverwaltung kürzlich ein Schlupfloch entdeckt, um doch Busse fahren zu lassen, und zwar kostenlos. Ein erster Test war so erfolgreich, dass das Bussystem nun ausgebaut werden soll.
Freitagabend, 19 Uhr in der Nähe vom Rabinplatz, mitten in Tel Aviv. Vor etwa 2 Stunden ist die Sonne untergegangen, der Schabbat hat begonnen. Wer jetzt von A nach B kommen möchte, muss in den meisten Städten in Israel mit dem Auto oder dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht. In Tel Aviv hat sich das vor kurzem geändert.
It's supposed to come in like 2 minutes.
Rima Granowski wartet auf den neuen Schabbatbus. In 2 Minuten soll er da sein. Sie benutzt den Bus zum ersten Mal.
I don't know what will come now.
Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Hoffentlich ist genug Platz für mich. Wenn nicht, muss ich ein Taxi nehmen und viel Geld zahlen. Rima muss pünktlich sein. Sie will ins Theater. Dass sie am Freitagabend jetzt auch mit dem Bus fahren kann, freut sie. Tel Aviv ist eine von wenigen israelischen Städten, in denen Schabbatbusse fahren. Sollte es mehr davon geben? Ich weiß, dass es ein sehr umstrittenes Thema in Israel ist. Aber ich bin froh, dass es die Busse in Tel Aviv gibt. Ich weiß nicht, ob es sie in ganz Israel geben wird, weil es Gegenden mit sehr religiösen Menschen gibt. Ich will deren Gefühle nicht verletzen. Am Schabbat gelten für streng religiöse Juden viele Regeln. Zum Beispiel dürfen sie keine Elektrizität nutzen, nicht mit dem Auto oder eben öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Bei der Gründung des Staates Israel 1948 hat man sich darauf geeinigt, den Status quo beizubehalten. Das heißt, nur in Städten wie zum Beispiel Haifa, wo es öffentliche Verkehrsmittel am Schabbat schon vor 1948 gab, konnten diese auch weiterhin fahren. Die Folge: Am Schabbat und anderen Feiertagen stehen Busse an den meisten Orten still. Meital Lehavi, stellvertretende Bürgermeisterin von Tel Aviv und zuständig für Verkehr, sieht das sehr kritisch. Wir haben eine Situation erreicht, in der der Status quo einer säkularen Bevölkerungsgruppe aufgezwängt wird, die auch am Schabbat fährt. Wer also ein privates Auto besitzt, kann am Schabbat fahren. Und wer kein Auto oder andere Mittel hat, ist zu Hause gefangen und kann sich nicht fortbewegen. Mit etwas Verspätung trifft der Bus ein. Ein Minibus, 2 Sitze sind noch frei. Etwa 10.000 Menschen nutzen die Schabbatbusse jedes Wochenende in Tel Aviv. Die Nachfrage ist schon jetzt so groß, dass das System erweitert werden soll. Im Moment sind 6 Buslinien im Betrieb. Sie decken ganz Tel Aviv ab und verbinden die Stadt mit einigen Vororten. Für Yaniv Halpering ist das eine große Erleichterung. Ich finde es sehr gut, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, meine Großeltern, meine Familie zu besuchen, ohne dass ich meinen Vater fragen muss, ob er mich abholt und er dann einen großen Umweg machen muss, denn er kommt aus einer anderen Stadt. Jetzt kann ich alleine fahren und das kostenlos. Damit die Busse am Wochenende fahren dürfen, musste die Tel Aviver Stadtverwaltung ein Schlupfloch nutzen. Wir finanzieren den Service, weil wir ab dem Moment, an dem wir Geld nehmen würden, ein öffentlicher Verkehrsunternehmer wären. Was bedeuten würde, dass wir eine Genehmigung des Staates benötigen. Der Staat würde uns diese Genehmigung niemals geben. Daher nehmen wir kein Geld, damit wir nicht als öffentlicher Verkehrsunternehmer definiert werden können. Die stellvertretende Bürgermeisterin denkt aber, dass die Schabbatbusse langfristig nicht kostenlos bleiben können. Rima wäre bereit, für ein Ticket zu zahlen. Sie hat ihre erste Fahrt mit dem Schabbatbus nicht bereut. Sie ist pünktlich am Theater angekommen.
In der israelischen Metropole Tel Aviv bringt ein neuer Schabbatbus die Menschen auch am Feiertag von A nach B, HR2-Korrespondentin Sophie von der Tann berichtete.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Verschärfung des Tatbestands der Volksverhetzung. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat dafür plädiert, den Tatbestand der Volksverhetzung zu verschärfen. Er berichtete, die jüdischen Gemeinden und der Zentralrat der Juden erhielten täglich Drohmails. Doch könne man die Absender bisher nicht bestrafen, weil dies laut § 130 keine Volksverhetzung sei. Aus seiner Sicht sind die Mails jedoch strafwürdig. Deshalb müsse das entsprechende Gesetz erweitert werden. Verfahren gegen 23 mutmaßliche KZ-Wächter. Bundesweit ermitteln Staatsanwaltschaften derzeit gegen 23 mutmaßliche KZ-Wachmänner und Frauen. Die Zahl der Verfahren habe sich wegen des Todes oder der Verhandlungsunfähigkeit der meist über 90 Jahre alten Beschuldigten zuletzt weiter verringert, sagte der Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen, Jens Rommel. So habe etwa die Staatsanwaltschaft Erfurt im Jahr 2017 10 Verfahren gegen ehemalige Aufseher des KZ Buchenwald nach Vorermittlung übernommen. Davon seien Ende 2019 noch 6 Verfahren übrig geblieben, ohne dass die Ermittlungen bislang abgeschlossen werden konnten. Seit Oktober verhandelt das Hamburger Landgericht gegen Bruno D., einen früheren Wachmann im KZ Stutthof. Dem 93-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Jüdisches Museum in Frankfurt erst im Herbst bezugsfertig. Die Wiedereröffnung des Jüdischen Museums in Frankfurt verzögert sich noch weiter als zuletzt angenommen. Ursprünglich hätte die Sanierung des Rothschild-Palais sowie der neue Museumsanbau bereits im Herbst 2018 beendet sein sollen. Nun hat Kulturdezernentin Ina Hartwig mitgeteilt, dass es zu einer weiteren Verschiebung komme. Erst im Herbst 2020 sei mit einer Fertigstellung zu rechnen. Bei den Restaurierungsarbeiten sei man trotz genauer baulicher Untersuchung unerwartet auf marode Bausubstanz gestoßen. Deren Erneuerung im historischen Baustil sei zeitaufwendig. Museumsdirektorin Miriam Wenzel sprach von einer schlechten Nachricht für ihr Haus. Stolperstein Nummer 75.000. In Memmingen hat der Künstler Gunter Demnig den 75.000. Sogenannten Stolperstein verlegt. In Deutschland und in vielen weiteren europäischen Ländern wird mit diesen Stolpersteinen an die Opfer der Nazi-Diktatur erinnert. Die Stolpersteine werden mit einer kleinen Messingplatte versehen, die biografische Angaben enthalten. Sie werden dann vor den früheren Wohnhäusern der Nazi-Opfer in den Bürgersteig eingelassen. Demnig arbeitet seit den 1990er Jahren an dem Erinnerungsprojekt. In Deutschland gibt es Gedenksteine in mehr als 1250 Gemeinden. Demnig sagte wörtlich über sein Projekt: Auch wenn jeder Stolperstein ein Stein zu viel ist, freue ich mich über jeden Namen, den ich zurückbringen durfte. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich mit der Frage, wann ist ein Jude religiös?
Wer kennt sie nicht, die Bilder von vermeintlich religiösen Juden? Mit langen Mänteln, krausen Bärten und ausladenden Hüten? Oder mit Gebetsmantel und Kippa? Mal schaukelnd ins Gebet vertieft, mal über jüdischen Schriften brütend. Das muss er wohl sein, der Idealtyp des frommen Juden. Religiosität in menschlicher Form, Gottesfurcht in Reinkultur. Aber ist da wirklich etwas dran? Lässt sich Religiosität tatsächlich an Äußerlichkeiten ablesen? Bei vielen Religionen scheint die Gleichung durchaus aufzugehen. Schließlich begegnet uns die Assoziation bestimmter Kleidungsstile oder anderer Äußerlichkeiten mit einem besonders frommen oder heiligen Leben auch dort. Man denke nur an christliche Priester oder Nonnen oder an buddhistische Mönche. Wie aber sieht es im Judentum aus? Funktioniert der Rückschluss auch hier? Sprich, lassen Kleidungsstil und rituelle Ausdrucksformen auf den Religiositätsgrad schließen? Gibt es vielleicht sogar eine direkte Wechselwirkung? Dafür muss zunächst die Frage geklärt werden, was Religiosität eigentlich bedeutet. Oder anders ausgedrückt, wann jemand als religiös gilt. Prinzipiell meint Religiosität die gewissenhafte Berücksichtigung bestimmter Vorschriften oder die Sorgfalt im Umgang mit eben diesen. Wobei hinter diesen Vorschriften jeweils etwas Überirdisches, Übernatürliches, Transzendentales steht. Im Judentum der eine und einzige Gott der hebräischen Bibel. Hier allerdings wird es knifflig. Denn einerseits gibt es eine Reihe von Ritualen und Zeremonien, die typisch für das Judentum sind, an denen man Juden erkennt, die gerade in Abgrenzung zu anderen Religionen besondere Bedeutung gewinnen, mitunter sogar just aus diesem Grund entstanden sind. Und andererseits besteht das Risiko, diesen sichtbaren und wahrnehmbaren Ausdrucksformen zu viel Bedeutung zuzuschreiben und daraus falsche Rückschlüsse zu ziehen. Sprich, es besteht das Risiko, sich von Äußerlichkeiten täuschen zu lassen. Nicht umsonst beschreibt die Tora immer wieder, was passiert, wenn die Protagonisten sich von dem äußeren Schein, dem visuellen, dem optisch wahrnehmbaren verführen, täuschen oder in die Irre leiten lassen. oder zu schnell vom Äußeren auf das Innere schließen. Und genau hier liegt die Krux, in dem vorschnellen Rückschluss von Äußerlichkeiten auf den Grad der Religiosität. Und in diese Falle tappen Juden wie Nichtjuden gleichermaßen, zumal diesen Fehlvorstellungen ein völlig falsches Verständnis von Religiosität und Frömmigkeit im Judentum zugrunde liegt. Warum das so ist? Vor allem, weil das Judentum ein duales System ist, das sich nicht ohne weiteres in einfachen Gleichungen ausdrücken lässt. Konkret heißt das Folgendes: Das Judentum steht auf zwei Beinen, ruht auf zwei Fundamenten, und zwar auf den Gesetzen zwischen Mensch und Mitmensch einerseits und auf den Gesetzen zwischen Mensch und Gott andererseits. Anders gesagt, es ist die Verbindung von ethischem Verhalten und ritueller Praxis. Oder kurz und knackig, das Judentum ruht auf Moral und Heiligkeit. Im Idealfall geht beides Hand in Hand, verschränken sich Zwischenmenschlichkeit und Heiligkeit, bedingen sich Ethik und Ritual und bilden ein ausbalanciertes Ganzes. Das bedeutet andersherum: Ein Jude ist eigentlich nur dann ein religiöser Jude, wenn er sowohl die moralisch-ethischen als auch die heiligenden Gebote ernst nimmt, wenn ihm Mitmenschlichkeit so wichtig ist wie Ritualgesetz, wenn er mindestens so hart daran arbeitet, ein guter Mensch zu werden, wie er daran arbeitet, ein heiliges Leben zu führen. Genau genommen führt das eine sogar zum anderen, bewahrt das eine das andere, schützt die Heiligkeit das Sittliche. Doch zurück. Die Frage von Religiosität hängt also direkt davon ab, ob, inwiefern und inwieweit ein Jude die Geh- und Verbote erfüllt. Und zwar die ethischen ebenso wie die rituellen. Es kommt weniger darauf an, was und woran er glaubt, als was er tut. Und es kommt in der Regel auch nicht so sehr darauf an, wie er sich kleidet oder wie demonstrativ er das Judentum vor sich herträgt, sondern dass er die einen Gesetze nicht auf Kosten der anderen opfert oder die anderen zugunsten der einen überbetont. Das jüdische Gesetz ist ein ausbalanciertes Ganzes, ein ausgewogenes System, das nach Möglichkeit nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden sollte. Dann kann es seinen Zweck erfüllen und seine Kraft entfalten. Das ist jedenfalls das Ideal. Die Realität sieht indes gelegentlich anders aus, was daran liegt, dass die Menschen, die dieses System nutzen, meist nicht allzu ausgewogen und ausbalanciert sind. Ganz und gar nicht. Vielmehr neigen sie oft dazu, das eine oder das andere überzubetonen. Hinzu kommt ein ganz praktisches Problem. Ethik und Moral sind oft schwer zu erkennen, werden mitunter nur im direkten Umgang sichtbar und bleiben für viele gänzlich verborgen. Ritual und Zeremonie hingegen wirken meist plakativ und demonstrativ. Das heißt, man wird seltener beobachten können, ob und wann jemand ethisch handelt. Zumindest dann nicht, wenn es nicht öffentlich und für alle sichtbar geschieht, sondern wenn es, wie so oft, im persönlichen, privaten oder zwischenmenschlichen Bereich stattfindet. Das heißt, kaum einer sieht, ob man regelmäßig für gute Zwecke spendet. Kaum einer sieht, ob man im Geschäftsleben ehrlich agiert oder faire und ausgewogene Urteile über andere fällt. Ob man nachtragend ist oder großherzig. Ob man üble Nachrede betreibt oder regelmäßig lügt. Wie man hinter verschlossenen Türen mit den Eltern, dem Ehepartner und den Kindern umgeht. Ob man Steuern hinterzieht oder betrügt. Ob man den Ehepartner hintergeht oder korrupt ist. Ob man den Nächsten liebt oder den Fremden. Und kaum einer sieht, welche Anstrengungen der Einzelne unternimmt, um all den Myriaden von ethisch-moralischen Geboten auch nur im Ansatz gerecht zu werden. Viel häufiger zu beobachten ist dagegen, ob jemand Rituale ausführt oder nicht. Denn es ist viel leichter, die rituellen Gebote vor den Augen anderer auszuführen, um dadurch zu beweisen, wie ernst man es damit meint. Die Rituale und Heiligkeitsvorschriften werden deshalb mitunter überbetont, sodass ein jeder sofort erkennen kann, dass man es wohl mit einem besonders frommen Menschen zu tun haben muss. Diese Tendenzen erlebt man vor allem innerhalb der jüdischen Gemeinschaft selbst. denn dadurch glauben manche einen Weg gefunden zu haben, ihre eigene Position in der himmlischen Liga veranschaulichen zu können. Da wird die Demonstrative zur Schaustellung der eigenen Observanz zu einem religiösen Gradmesser gemacht. Und damit soll jedem anderen Juden auf den ersten Blick klargemacht werden, wer als Himmelsstürmer in der Bundesliga Gottes spielt und wer lediglich in der Kreisklasse herumdümpelt. Dann ist koscher nicht mehr genug. Es muss extra koscher sein. Und die Gebete können nicht lang genug sein. Und der Bart auch nicht. Und überhaupt muss ja ein jeder, vor allem ein jeder Jude und natürlich der Ewige selbst, sehen können, wie gottesfürchtig, wie fromm, wie religiös man doch ist. Und schon ist man direkt wieder hineingetappt in die Falle falsch verstandener Religiosität, in die Dunkelkammer des Denkens, in die bunte Welt des Irrtums. Denn ein Jude kann noch so fromm daherkommen, aussehen, tun, so peinlich genau jede zeremonielle Vorschrift beachten, so idealtypisch aussehen. Wenn er aber die zwischenmenschlichen Gesetze missachtet, wenn er die Ethik vernachlässigt, wenn er dem Himmel stets den Vorzug vor der Erde gibt, dann ist er eines bestimmt nicht, nämlich ein religiöser Jude. Nur wenn das Himmlische und das Zwischenmenschliche ebenbürtig sind, wenn beide ihren Niederschlag im alltäglichen Handeln finden, dann und nur dann können wir von echter Religiosität sprechen. Von Frömmigkeit, die sich in der Liebe und der Furcht vor Gott ebenso ausdrückt wie in der Achtung und dem Respekt vor dem anderen. Äußerlichkeiten, ein bestimmter Kleidungsstil oder ähnliches können dabei durchaus Indizien sein, können durchaus Anhaltspunkte geben. Sie können aber auch in die Irre führen. Deshalb sollte man sich davor hüten, andere Menschen vorschnell zu beurteilen. Und das wiederum gilt nicht nur für Juden. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
In der Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur hörten Sie eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema war heute die Frage: Wann ist ein Jude religiös? Die Ansprache gibt es auch als Podcast, ebenso die ganze Sendung Jüdische Welt. Beides finden Sie auf unserer Homepage hr2kultur.de. In hr2 Kultur geht es jetzt weiter mit der Klassikzeit. Die Kollegin Petra Fehrmann begleitet Sie weiter durchs Programm. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke für Ihr Interesse und Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.